Fall 3 aus der Koansammlung Shōyōraku. Ein indischer König lud den 27. Patriarchen Prajnatara zu einem Festmahl ein. Der König fragte: Warum rezitiert er keine Sutras? Der Patriarch sagte: Dieser mittellose Anhänger des Weges, wenn er einatmet, weilt er nicht in der Welt des Körpers und des Geistes. Und wenn er ausatmet, verirrt er sich nicht in der Welt der Objekte. Ich wiederhole immer wieder dieses Sutra. Tausende, Millionen und Abermillionen Schriftrollen. Der 27. Patriarch wird zu einem Festmahl eingeladen. Was ist überhaupt ein Patriarch? Patriarch, genauer gesagt Zen-Patriarch, das ist eine Ehrenbezeichnung für Dharma-Nachfolger von Buddha. Zen-Matriarchen sind mir dagegen bisher noch nicht begegnet. Diese Ehrenbezeichnung konnte sich in der bisher von Männern sehr dominierten Zen-Sphäre noch nicht durchsetzen. Aber ich bin mir sicher, das ist nur eine Frage der Zeit. Wenn man sich hier mal umschaut, die Männerquote, die sinkt und die Frauenquote nimmt im Zen zu. Wir sind im Grunde mindestens 50-50 verteilt. Jetzt ist natürlich die Frage, dieser mittellose Anhänger des Zen-Weges, der gerade vor euch sitzt und zu euch spricht, kann der denn Patriarch genannt werden? Da kann ich erstmal sagen, nein, auf keinen Fall, weil ich noch lebe. Der 27. Patriarch dagegen ist natürlich schon lange tot. Der lebte im 5. Jahrhundert nach Christi Geburt und hieß Prajnatara. Was fällt euch bei dem Namen Prajnatara ein? Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch schon von Prajna gehört haben. Prajna ist die vollkommene Weisheit oder es wird auch gesagt, die Weisheit über die Weisheit hinaus. Also die Weisheit, die über jeden kalkulierenden, berechnenden, philosophierenden Geist hinausgeht. Das ist die höchste Weisheit, die im Buddhismus erlangt werden kann. Und vielleicht kennt ihr auch den Begriff Prajnaparamita, Sutras. Das sind die Sutras über die Verwirklichung der vollkommenen Weisheit. Es gibt viele Prajnaparamita-Sutras. Und eins davon ist das Diamant-Sutra. Wir hier im Zen-Kreis selber rezitieren regelmäßig nur das Hanya Shingyo, das Herz-Sutra. Das ist auch ein Prajnaparamita-Sutra. Wir rezitieren gerade das Herz-Sutra, einmal weil es das sehr komprimiert wiedergibt, also das Herz oder die Essenz von Prajna wiedergibt, aber besonders weil es das kürzeste überhaupt ist. Alle anderen Prajnaparamita-Sutras sind viel, viel länger. Das zweitkürzeste ist das Diamant-Sutra, das hat 300 Zeilen. Und die anderen haben viel, viel mehr Zeilen, sind viel, viel länger und es würde uns viel zu lang vorkommen, das alles hier zu rezitieren. Zu Buddhas Zeiten wurde das anders gesehen. Damals wurde nichts aufgeschrieben, sondern alles durch ewig wiederholtes Rezitieren auswendig gelernt. Aufgeschrieben wurden nur die Informationen, die nicht häufig gebraucht wurden, zum Beispiel Testamente oder solche Sachen. Aber alles Wichtige wurde auswendig gelernt. Und so auch Buddhas Aussprüche und Lehrreden natürlich. Die wurden täglich rezitiert und damit an die nachfolgende Generation weitergegeben, bis sie dann erst einige Jahrhunderte später verschriftlicht worden sind. Kennt ihr eigentlich das Hanya Shingyo auswendig, also Ich weiß von einigen, die kennen es auswendig. Und der Sanya Shingo geht natürlich wunderbar auf eine Schriftrolle. Vom Prajnatara selber wissen wir, dass er in seinen jungen Jahren viele von diesen Sutras rezitiert hat. Und zwar so oft, dass sie ihm zu den Ohren wieder rausgekommen sind. Da hat er auch seinen Namen, also nicht Ohrenmeister, sondern Prajnameister. Hier in dem Koran ist er ein anerkannter buddhistischer Meister. Er ist so berühmt, dass er vom König persönlich zu einem Festmahl eingeladen wird. Und dieser König ist verwundert. Während des ganzen Festmahles wird ihm keine einzige Rezitation geboten. Man muss sich das so vorstellen, wenn ein berühmter Zen-Meister eingeladen wird, dann bringt er natürlich auch seine Mönche mit, also bestimmt so 10 Mönche werden ihn begleitet haben und die sitzen alle da beim König. Keine Rezitation. Und das, wo Prajnatara nun gerade so berühmt ist für seine Kenntnis der Sutras. Also fragt ihn der König, warum rezitiert ihr keine Sutras? Und diese Frage ist nicht nebensächlich, das geht ziemlich tief, denn im Grunde sagt er, wenn ihr hier keine Sutras rezitiert und die Sutras nicht mehr achtet, seid ihr denn eigentlich überhaupt noch auf dem buddhistischen Weg? Macht ihr überhaupt noch richtigen Buddhismus? Und Prajnatara antwortet, na klar, wieso? Ich rezitiere unablässig die heiligen Sutras und das mache ich so. Wenn ich einatme, weile ich nicht in der Welt des Körpers und des Geistes. Und wenn ich ausatme, verirre ich mich nicht in der Welt der Objekte. Ich wiederhole diese Sutras immer wieder, 1000 Millionen, Abermillionen Schriftrollen lang. Und das ist natürlich eine Provokation, nicht nur für den König, sondern auch wir fühlen uns vielleicht provoziert. Oder ich muss sagen, ich fühle mich provoziert. Für euch kann ich nicht sprechen. Für mich ist das erstmal eine Provokation. Denn natürlich sind die Sutras wichtig. Ohne die Sutras wüssten wir gar nicht, was Buddha damals gesagt hat. Die ganze buddhistische Weltanschauung wird in den Sutras geschildert. Der Buddhismus wäre gar nicht da jetzt, wo er jetzt ist, wenn es keine Sutras gäbe. Also sind sie schon wichtig. Und wenn jetzt jemand von euch sagt, wenn du schon sagst, die Sutras sind so wichtig, dann werde ich mir gleich mal zu Hause ein buddhistisches Sutra vom Internet runterladen oder irgendwie lesen. Dann könnt ihr schwer enttäuscht sein. Müsst nicht, aber es ist so. Ohne Vorauswahl sind manche Sutras wirklich sehr befremdlich. Das liegt zum einen Teil daran, dass sie eben nicht als Abhandlung geschrieben sind, sondern, wie ich das ja schon erwähnt habe, sich aus den ewig wiederholten Rezitationen der Mönche und Nonnen ergeben haben. Und zum anderen sind die Sutras oft sehr blumig geschrieben und für unsere Ohren sehr gewöhnungsbedürftig. Wir können deswegen dankbar sein, dass es ganz gute Übersetzungen, auch verkürzte Übersetzungen gibt, von Thich Nhat Hanh zum Beispiel, sein Buch Der Klang des Bodhibaums, da gibt es eine gute Auswahl von Sutras. Das kann man empfehlen, sonst kann es schwierig werden. Aber nicht nur Thich Nhat Hanh, sondern alle großen Zen-Meister haben sich mit den Sutras beschäftigt. Das ist immer ganz witzig, wenn man diese Koans liest. Es geht eigentlich bei den Koans geht's häufig darum, wenn irgendein Meister geschildert wird, dass er sich intensiv mit den Sutras beschäftigt hat und irgendwann ist er darüber hinausgegangen. Das ist ja das auch, was Prajnatara hier tut. Er geht über die Sutras hinaus. Die Weisheit über die Weisheit hinaus. Denn zum Leben kommen die buddhistischen Lehren erst durch unsere buddhistische Praxis. Das, was wir wirklich tun, nicht was wir lesen. Und der Ausgangspunkt oder Ankerpunkt unserer buddhistischen Praxis ist immer wieder der Atem. Nicht ausschließlich, aber der wichtigste Ankerpunkt ist unser Atem. Das wichtigste Sutra lautet, ich atme ein, ich atme aus. Prajnatara ergänzt das, indem er sagt, Wenn ich einatme, weile ich nicht in der Welt des Körpers und des Geistes. Und wenn ich ausatme, verirre ich mich nicht in der Welt der Objekte. Da fragt man sich natürlich, was meint er damit? Meint er damit, dass er dann weg vom Körper ist? Weg von seinem Geist? Weg von der ihn umgebenden Welt der Objekte? Von diesen schlimmen Verführern? Weilt er stattdessen in irgendeinem anderen Raum? Einer anderen, viel heiligeren Wirklichkeit als wir? Natürlich nicht, habt ihr euch schon gedacht. Mit dem Nicht-Verweilen ist gemeint, dass er sich nicht von seinem Körper und seinem Geist durcheinander bringen lässt, von den ganzen Eindrücken, die er hat. Er nimmt natürlich seinen Körper wahr. Zum Beispiel während der Meditation nimmt er seine Schmerzen in den Knien wahr oder im Rücken. Und er sagt sich dann innerlich, aha, da ist Schmerz. Aber das war es dann auch. Da hängt da keine Geschichte daran. Zum Beispiel, warum habe ich jetzt Schmerzen? Beim letzten Session war es doch viel besser. Und diese ganzen unsinnigen Gedanken, wie es gestern, wie es morgen sein wird. Sondern er nimmt einfach nur wahr Schmerzen. Er nimmt also seine Körpereindrücke und seine Gedanken wahr. Er trennt sich nicht von ihnen, aber er ist ihnen nicht ausgeliefert. Das meint er damit, wenn er sagt, er weilt nicht in der Welt der Objekte. Wenn zum Beispiel einer neben euch sitzt im Session und der schnauft laut, dann ist es eben auch nur, da schnauft einer laut. Gut, ohne Kommentar und ohne Bewertung. Das ist nicht einfach, es geht ganz schnell. Das mit dem Bewerten und Kommentieren sind wir ruckzuck. Das können wir irgendwie ganz schnell. Noch weitere Erläuterungen zu diesem einfachen Sutra, ich atme ein, ich atme aus. Denn Prajnatara bleibt ja etwas kurz mit seinen Ausführungen. Ich atme ein, ich atme aus, ist ja die Atembetrachtung. Gibt es natürlich auch im Yoga. Aber beim Zen geht es darum, dass wir einfach beobachten. Wir beobachten, wie wir ein- und ausatmen. Wenn ich sage, wie wir ein- und ausatmen, dann meine ich natürlich nicht, dass wir das irgendwie kommentieren, zum Beispiel mit, der Atem ist jetzt schnell, ich bin hektisch oder so. Nein, wenn ich schnell atme, dann atme ich schnell ein. Ohne Bewertung. Wenn ich langsam ausatme, dann atme ich langsam aus. Weder gut noch schlecht, sondern einfach atmen. Und wenn wir merken, dass wir von dieser Atembetrachtung abschweifen, dann kehren wir zum Atem zurück. Wir können uns da helfen, das wisst ihr sicher, indem wir den Atem zählen. Das ist eine geschickte Methode. Ich atme ein und weiß, dass ich einatme. Ich atme aus und weiß, dass ich ausatme. Eins. Und so weiter. Wenn wir dann bei 10 angekommen sind, dann können wir entweder wieder von vorne anfangen oder rückwärts 9, 8, 7 und so weiter zurückzählen. Wir können das natürlich verkürzen, dass wir uns nicht mehr innerlich diesen Sermon sagen, ich atme ein und bin mir bewusst, dass ich einatme. Das ist der ursprüngliche, so wie Buddha das gesagt hat, sondern dass wir einfach nur zählen. Eins, zwei, drei und so weiter. Durch diese Übung trainieren wir, uns zu konzentrieren auf eine Sache. Wir trainieren die Sache, die wir betrachten, nämlich unseren Atem, nicht zu bewerten, sondern einfach geschehen zu lassen. Und das ist bei dem Atem natürlich besonders einfach, dieses Geschehen lassen ohne zu bewerten, weil der Atem sowieso passiert. Er kommt ja automatisch. Das ist ja ganz natürlich. Er passiert einfach ohne unser Zutun. Wenn ihr das jetzt gehört habt, dann sagt ihr vielleicht, weiß ich alles schon, ist langweilig, ich bin schon darüber hinaus und es ist mir sowieso langweilig, diese Atembetrachtung. Dann müsst ihr euch immer wieder klar machen, euer Geist will einfach ganz viel Aufregung haben. Der Geist möchte gern viel Abwechslung haben. Und im Zen wollen wir das Gegenteil trainieren, nämlich uns nicht ablenken zu lassen, sondern konzentriert im Hier und Jetzt genau hier zu sein und nicht ständig woanders hin zu schweifen. Und da ist es so, je langweiliger das Objekt ist, desto mehr trainieren wir unseren Geist, weil es ihm schwerer fällt, bei einem langweiligen Objekt zu bleiben, wie der Atem, der ja scheinbar langweilig ist, obwohl er immer wieder anders ist, jeden Augenblick. Also der Trainingseffekt ist umso besser, je langweiliger das Objekt ist. Wenn ihr einen spannenden Thriller im Fernsehen oder im Kino seht, dann ist es nicht schwer, sich darauf zu konzentrieren. Das kann jeder. Der Trainingseffekt ist gleich null. Beim Atem ist es anders. Nun kann natürlich die Koan-Schulung, die kann auch wie so ein Krimi sein. Das ist ein ganz anderes Thema, das ist eine andere Methode, die zusätzlich dazukommt. Das will ich jetzt nicht behandeln, das würde zu weit führen. Mir geht es erstmal heute um das Sutra, ich atme ein, ich atme aus. Und manchmal höre ich dann das Argument, dass langjährige Zen-Schüler sagen, ich brauche die Atembetrachtung gar nicht mehr. Und dann sage ich, mag sein, glaube ich erstmal so nicht. Also ich mache das immer noch, ich mache jetzt irgendwie 30 Jahre Zen, weil es ist einfach die Grundlage. Ihr könnt diese Atembetrachtung euch selber etwas intensivieren. Ich möchte das mal ein bisschen ausführlicher darstellen. Zum Beispiel, ihr könnt genau beobachten, wie dieser kühle Atem in eure Nase reingeht, wie der Bauch sich und die Brust sich weitet, wenn ihr einatmet, der Bauch und die Brust sich wieder zusammenzieht und der warme Atem aus der Nase austritt. Man kann also beobachten, wie man atmet. Man kann das dadurch intensivieren. Muss man aber nicht, kann man. Und manchmal betöne ich auch meinen Atemzug. Das heißt, wenn ich ausatme, das ist so eine Art Verengung der Stimmlippen, dann gibt es so ein kleines Geräusch, dass man selber den Ausatmen etwas hört. Das soll natürlich nicht so laut sein, dass der Nachbar dann sagt, da schnauft einer. Gut, diese Übung könnt ihr für den Nachbarn gerne machen, dass er die Übung hat, sich ja nicht ablenken zu lassen. Aber natürlich ist die Idee erstmal, dass wir nicht versuchen, den anderen zu stören. Ich kann es jetzt nicht vormachen, weil ihr würdet es dann nicht hören. Das kann sinnvoll sein, wenn man zum Beispiel müde ist und dann sagt, ich möchte doch mehr beim Atem bleiben. Es gibt eine andere Methode, ist auch, dass man sich genau beim Ein- und Ausatmen, beim Einatmen nicht so, aber beim Ausatmen merkt, einfach wartet, bis automatisch der Einatemimpuls kommt. Also nicht jetzt so lange ausatmen, bis man keine Luft mehr kriegt, sondern einfach darauf achtet, wann ist eigentlich der Moment, wo auf automatisch wieder das Einatmen kommt, wenn ich beim Ausatmen bin. Und es geht eben nicht darum, extra lange zu auszuatmen, sondern es geht um dieses Beobachten. Wo schlägt es um in einen Einatemimpuls? Also wieder die Übung, die Dinge einfach geschehen zu lassen. Statt ständig mit unserem ich-zentrierten Vorstellung eingreifen zu wollen. Und beim Atembetrachtung geht es eben als eine Basisübung zu üben, ich greife nicht ein. Ich greife nicht mit meinen Vorstellungen in eine Situation ein, wie ich sie ändern kann, sondern ich nehme sie so, wie sie ist. Und dadurch konzentrieren wir uns dann auch auf den gegenwärtigen Augenblick. Das Ganze ist natürlich nicht nur auf die Sitzmeditation beschränkt. Das geht wunderbar auch während der Gehmeditation. Ich atme ein und tue einen Schritt. Ich atme aus und tue einen Schritt. Also beim Kinn hin, während unseren Sitzperioden kann man das wunderbar üben. Ich atme ein, also innerlich sagen, ich atme ein und spüre, wie ich den Fuß aufsetze und wie er abrollt. Ich atme aus und spüre, wie ich den anderen Fuß aufsetze und wieder abrolle. Und so weiter. Ihr könnt natürlich auch beim Einatmen zwei Schritte, beim Ausatmen zwei Schritte machen. Da gibt es weder falsch noch richtig, sondern es gibt nur das Angemessen. Bei unseren Sessions ist es angemessen, wenn wir irgendwann auch schneller laufen. Einfach damit der ganze Kreislauf in den Beinen ein bisschen in Gang kommt, man keine Thrombose bekommt und solche Dinge. Da ist das schon sehr sinnvoll und dann passt man sich eben an. Und dann wird es manchmal schwierig, sich noch auf den Atem zu konzentrieren. Und dann geht es die Übung, das auch loszulassen, sondern sich nur noch auf die Füße zu konzentrieren. Weil es kann kompliziert sein, sich zu überlegen, wie viele Atemzüge mache ich jetzt pro einem Schritt oder sowas. Das führt zu weit. Nicht, dass ihr den Atem vernachlässigt, aber dass ihr euch mehr auf die Füße konzentriert. Weil das beim schnellen Gehen nicht ganz so einfach ist, beim Joggen noch schwieriger, sich gleichzeitig auf den Atem und auf die Füße und alles andere zu konzentrieren. Deswegen empfehle ich, wenn ihr die Gehmeditation statt einer Sitzmeditation praktiziert, was ja sinnvoll sein kann manchmal, dann eben deutlich langsamer zu gehen, als man normalerweise geht. Dann kann man sich besser auf Atem und auf die Füße gleichzeitig konzentrieren. Also ich übe so eine Gehmeditation, ja, ich würde sagen, einmal pro Woche, manchmal auch nur jede zweite Woche im Bürgerpark. Es geht wunderbar, knappe Stunde, Schritt, Atem, Schritt, Atem. Der Bürgerpark ist sehr gut dafür geeignet. Friedhöfe sind noch besser dafür geeignet, weil sie so schön ruhig sind. Wenn ihr in Gegenden übt, wo dauernd irgendwelche Radfahrer vorbeirauschen, ist es natürlich nicht so praktisch. Aber wir sind noch lange nicht am Ende von dem Sutra, ich atme ein, ich atme aus. Wir üben ja nicht nur Sitz- und Gehmeditation, wir haben ja auch unseren Alltag, ganz normalen Alltag. Und da halten wir uns nicht ständig auf Friedhöfen auf oder sowas, sondern da sieht es ein bisschen anders aus. Und gerade im Alltag ist die Atembetrachtung besonders hilfreich. Zum Beispiel, wenn wir wütend werden, weil uns jemand beleidigt oder nicht wahrnimmt und damit unser Ego verletzt. Das geht ja ganz schnell, dass irgendeiner einen nicht so wahrnimmt, wie man das gern hätte. Nicht nur im Straßenverkehr, beruflich, überall. Und dann kann es schnell passieren, dass wir uns darüber ärgern. Und statt nun gleich dann irgendwie in Aktion zu treten, du Blödmann, hast du nicht gesehen, dass ich Vorfahrt hatte? Könnten wir auch mal tief ein- und ausatmen. 4-mal tief ein- und ausatmen. Und hier ist es dann sinnvoll, das auch bewusst tief zu machen. Hier geht es ja erstmal darum, in eine Meditations, sagen wir mal, Gefühl hineinzukommen. Das hilft, kann ich nur bestätigen. Und wir fühlen uns danach besser, als wenn wir rumgeschnauzt haben. Was ja sowieso meist nichts bringt. Also der andere hat das ja eh nicht gehört, der andere Autofahrer zum Beispiel im Verkehr, und man hat ja sowieso nur für sich selber darum geschimpft. Das Problem ist nur, dass wir das manchmal oder oft gar nicht merken, dass jetzt Ärger in uns aufsteigt und dass eine intensivierte Atembetrachtung eigentlich sinnvoll wäre, um mit dem Ärger besser und geschickter umzugehen. Meine Frau, die hat da eine Lösung gefunden. Sie hat 2 nette Mädchen in ihrer Schulklasse, mit denen hat sie Folgendes vereinbart. Immer wenn die Mädchen merken, dass meine Frau sich zu sehr über eine Schülerin oder über einen Schüler aufregt, dann rufen sie in die Klasse hinein, Professor, atmen! Und ja, so wie ihr jetzt lacht, lachen die Schüler auch, die Stimmung ist gleich gelöst und meine Frau beruhigt sich wieder. Leider haben wir solche Erinnerer-Personen meist nicht zur Verfügung. Und dann gilt es dann, dass wir es selber merken. Und ist die Frage natürlich, wie gelingt uns das? Und das gelingt uns nur, Also, dass wir es immer merken, ist sehr, sehr schwer. Aber dass wir die Chance erhöhen, dass wir es merken, dass wir zum Beispiel aus unserer buddhistischen Gelassenheit geworfen werden, dass wir das rechtzeitig merken, das gelingt nur, wenn wir unsere Achtsamkeit im Alltag allgemein erhöhen, unser Bewusstheitsniveau erhöhen, damit wir merken, was mit uns los ist. Und das gelingt uns, dieses Achtsamkeitspotenzial zu erhöhen, das gelingt uns im Alltag am besten, indem wir uns immer wieder an unseren Atem erinnern, weil der leitet uns immer ganz schnell wieder zum gegenwärtigen Augenblick zurück. Und da haben sich bewährt solche Erinnerungspunkte, Situationen. Zum Beispiel während unserer Sessions machen wir manchmal, nicht immer, aber manchmal machen wir das, dass wir während der Arbeitsmeditation, dass der Jiki herumläuft und eine Glocke anschlägt. Und die Glocke dient genau dazu. Ich sauge gerade und während ich sauge, denke ich so, oh, das hätte man doch eigentlich mal gründlich mal reparieren können hier im Zen-Kreis, wie sieht das hier schlimm aus oder sowas, ne? Anstatt wirklich beim Saugen zu sein. Und dann kommt die Glocke, bim, und dann atmet man viermal tief ein und aus und ist danach wieder beim Saugen und nicht bei irgendwelchen anderen Fantasien. Aber wie machen wir das im Straßenverkehr zum Beispiel? Da ist kein Jiki, der mit einer Glocke herumläuft. Also ich trainiere gerade im Straßenverkehr. Ich bin eigentlich zu 99% nur Radfahrer. Wenn ich mal Autofahrer bin, dann ärgere ich mich über die Radfahrer, das nur nebenbei. Also ich bin zu 99% Radfahrer und ich trainiere, die rote Ampel zu akzeptieren und zu respektieren. Das ist nämlich wunderbar. Die rote Ampel ist eine wunderbare Gelegenheit. Die reicht immer für vier Atemzüge. Und wenn sie mal nur für zwei reicht, dann hat man eben nur zwei Atemzüge gemacht. Aber es ist eine wunderbare Gelegenheit, tief ein- und auszuatmen. Und dann merkt man eigentlich, was ist eigentlich? Wieso bin ich eigentlich gerade so aufgeregt? Muss ich denn so schnell dahin kommen, wo ich hinkommen will? Muss es denn so schnell sein? Und dann bin ich irgendwie ein bisschen bewusster. Ich habe mein Achtsamkeitslevel erhöht. Mein Potenzial, mein Bewusstseinspotenzial habe ich erhöht. Dann würdet ihr da vielleicht sagen, naja, das kann man noch schnell trainieren mit diesen Ampeln. Also, es hängt vom Typ ab. Also bei mir sind es viele Ampeln und ich bin immer noch herausgefordert, weil manche Ampeln natürlich wirklich unsinnig sind, da zu warten. Da ist eine Kreuzung, wo die eine Seite sowieso komplett abgesperrt ist und die Ampel ist rot. Und das unsinnige Warten, das zu nutzen für seine Atembetrachtung, ist herrlich, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir nur sinnvolle Sachen machen würden im Leben, wäre das Leben dann noch lebenswert? Also gerade diese unsinnigen Sachen bringen doch eigentlich den Pep rein. Und das ist eigentlich auch das, worum es geht im Zen, dass wir wegkommen von diesem sinnvoll, nicht sinnvoll. Also nützt die unsinnigen Wartezeiten vor einer Ampel. Sie sind herrlich. Natürlich gibt es andere Sachen, sehr sinnvolle Dinge im Leben, wie zum Beispiel für seinen eigenen Broterwerb sorgen, soweit wir das können, zum Beispiel gesundheitlich. Das ist natürlich sinnvoll. Also sind wir jetzt mal bei unserer Arbeitswelt. Da ist sehr von Sinn betont. Hoffe ich wenigstens, dass ihr so einen Arbeitsplatz habt. Und ich spreche jetzt mal vom Büroarbeitsplatz, das ist so mein Arbeitsplatz. Aber vieles, was ich jetzt so schildere, das müsst ihr auf euren Arbeitsplatz übertragen, kreativ anschauen, was kann ich an meinem Arbeitsplatz tun. Zum Beispiel an meinem eigenen Arbeitsplatz, da gibt es Treppen zu bewältigen. Und Treppen sind immer wunderbar, weil wenn ich eine Stufe gehe, dann ich atme ein und gehe eine Stufe oder zwei. Ich atme aus und gehe zwei Stufen. Und schwupp bin ich schon mehr in der Situation. Gerade komme ich noch von einer Diskussion mit einem Patienten und wenn ich die Treppe gehen muss, zack, komme ich wieder raus aus diesem Alltagsgewühle. Nicht in irgendeine fremde Welt rein, sondern es gibt ja dieses Rattern, ihr wisst, was ich meine, diese Affenbande, die dann einen wegbringt aus dem Augenblick. Und es gibt ganz viele Gelegenheiten. Der Gang zum Netzwerkdrucker oder zur Toilette oder zur Kantine und so weiter und so weiter. Aber oft schaffe ich das nicht, jetzt die ganze Zeit durchzuziehen, während des ganzen Treppensteigens oder sowas. Das ist auch eine Kopfsache. Man überlegt sich, wenn ich jetzt da lang gehe, da könnte ja gleich einer kommen und mich ansprechen, dann werde ich wieder abgelenkt. Oder es sieht komisch aus, wenn ich da nun so bewusst die Treppe hochgehe. Das muss man wissen, das ist manchmal nicht so einfach, sich das innerlich für sich durchzuziehen. Und es geht auch nicht um eine komplette Gehmeditation, wenn ihr die Treppe geht, sondern es geht mehr darum, dass ihr wirklich euch sagt, die ersten 4 Atemzüge, wenn ich die Treppe sehe und die erste Stufe nehme, dann achte ich auf meine ersten 4 Atemzüge. Ein und aus und dann ist gut. Wenn man dazu eine große Aktion draus macht, dann wird das wieder zu schwer. Wichtig ist einfach, diese Ankerpunkte zu nutzen. Treppe, Netzwerkdrucker, Kantine. Alles solche kleine Punkte, die man nutzen kann. Oder wenn man nicht mehr berufstätig ist, im Alltag findet man natürlich zu Hause auch genügend Punkte. Ich nenne das gern auch Erinnerer, die einen erinnern. Zum Beispiel das Geschirrspülen kann uns erinnern. Das ist ja auch etwas, was wir täglich tun müssen oder tun wollen. Und das kann ein Erinnerer sein. Auch hier geht es nicht darum, ist natürlich ganz toll, dieses gesamte Geschirr abwaschen vollkommen bewusst zu tun und die ganze Zeit immer nur im Augenblick des Geschirrwaschens zu sein. Das ist toll, das ist gut, empfehle ich auch. Aber erstmal reicht es, oder es ist genug erstmal, wenn ihr sagt, die ersten 4 Atemzüge, wenn ich Geschirrspülen anfange, die nehme ich als Erinnerungspunkt. Und es gibt genügend andere Situationen, wo man das üben kann. Da muss sich jeder im Alltag zu Hause überlegen, wo ihr die Atembetrachtung nutzen könnt, um euch zu erinnern, im gegenwärtigen Augenblick zu sein. Denn es wichtig ist, dass ihr euch nicht zu viel vornehmt. Also zum Beispiel für einen Berufstätigen 2-mal pro Tag, am Anfang 2-mal pro Tag Erinnerer zu setzen und 2-mal in der Freizeit. Das wäre ja schon 4-mal am Tag. 4-mal am Tag sich Erinnerer-Punkte zu setzen, zu sagen, immer wenn ich das tue, dann versuche ich darauf zu achten, dass ich ein- und ausatme. Hier müssen wir nicht tief ein- und ausatmen. Hier geht es ja nicht darum, sich zu beruhigen. Und ihr könnt das dann steigern. Aber Vorsicht, sobald das eine Qual wird, dann kehrt lieber zum Minimalprogramm zurück mit 4 Erinnerern pro Tag. 8 sind natürlich besser, aber 4 Erinnerer pro Tag sind schon gut. Telefonklingeln kann man natürlich auch nehmen. Nur 4 Atemzüge sind manchmal zu lang, dann hat derjenige ja schon wieder aufgelegt. Beruflich kann ich das nicht nutzen, dann haben die schon wieder aufgelegt. Das ist heutzutage so schnell, da wartet keiner mehr. Und genauso, was ich sagte mit dem 4-mal ist gut, 8-mal wäre besser, genauso geht es natürlich auch beim Meditieren. Ich rate euch natürlich dringend an, jeden Tag zu meditieren. Jeden Tag mindestens 1-mal 25 Minuten. Aber da gilt auch die Regel, wenn ihr jeden Tag nur 20 Minuten meditiert, ist das besser als gar nicht zu meditieren. Oder 5 Minuten sind auch besser als gar nicht zu meditieren. Es geht immer um dieses Anfangen. Ich mache das jetzt mal und ich überfordere mich nicht. Ich mache genau so viel, wie es für mich gerade im Moment richtig ist. Dann hält man auch länger durch. Und es kommt nicht dieser Effekt, den es ja auch gibt. Ich habe das heute nicht geschafft. Heute komme ich nach Hause und ich habe nicht einmal im Büro mich an meinem Atem erinnert. Dann heißt das nicht, dass ich das morgen nicht trotzdem schaffe. Aber dann gibt es nochmal so dieses, der Staudamm ist gebrochen. Wenn ich es jetzt nicht geschafft habe, schaffe ich es morgen auch nicht. Dann macht man es gar nicht mehr. Also immer wieder neu. Anfang jeder Tag ist ein neuer Tag und jeden Tag fange ich wieder neu an mit der Atembetrachtung. Und dann gibt es ja auch viele zusätzliche Gelegenheiten, die man nicht eingeplant hat am Tag, zum Beispiel der Zug kommt zu spät. Man ist genau passend hingekommen, 5 Minuten vorher und dann 20 Minuten Verspätung oder der Bus. Und das sind auch wunderbare Gelegenheiten. Einfach zu sagen, ich atme ein, ich atme aus, 1. Was Geschickteres kann man in dem Moment sowieso nicht machen. Und das ist schön sinnlos. Einfach eine ungeplante Atembetrachtung. Und genau wenn ihr das tut, bei jeder Atembetrachtung, bei jedem Erinnererpunkt, wo ihr ein- und ausatmet, rezitiert ihr das Sutra des Prajnataras. Millionen, Abermillionen Mal. Und das ist mindestens so effektiv, wie sich auf eine Session zu begeben, hart durchzusitzen, kommt nach Hause und man lebt zu Hause genauso wie vorher. Das ist nicht der Zen-Weg, sondern der Zen-Weg ist der auch im Alltag, sich immer wieder in Situationen zu versetzen, wo wir uns bewusst werden, wo wir eigentlich gerade im Moment sind. Und ich garantiere euch, für jedes Mal, wenn ihr diese Atembetrachtung macht, für jedes Mal, wo ihr ein- und ausatmet und euch bewusst seid, dass ihr ein- und ausatmet, genau dann, während dieser Atemzüge, werdet ihr wie Prajnatara sein. Und ihr werdet nicht in der Welt des Körpers und des Geistes euch verlieren. Und ihr werdet euch in dem Moment nicht in der Welt der Objekte verlieren. Sondern ihr werdet genau dann nur atmen sein. Und wo seid ihr noch? Das müsst ihr dann herauskriegen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.